Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Er war ein außergewöhnlicher Patient, der 1982 im Wartezimmer des portugiesischen Arztes oder Neurologen Antonio Damasio war. Elliot war einige Monate zuvor ein Tumor aus dem Frontalhirn operiert worden. Der Tumor war klein gewesen, aber die Folgen waren tragisch. Denn nach der OP war aus ihm ein chronischer Zögerer geworden. Er konnte sich einfach nicht mehr entscheiden. Er hing stundenlang am Autoradio, um einen Sender einzustellen. Er konnte kein Wort schreiben, wenn er zwei Stifte zur Hand hatte. Elliot war alltagsuntauglich geworden. Sein IQ war unverändert, nur entscheiden konnte er sich nicht mehr. Elliot ist ein ganz besonderer Patient und doch haben wir mit ihm gemeinsam, dass wir immer wieder in Situationen kommen, in denen wir Entscheidungen treffen müssen. Auch manchmal Entscheidungen, die uns schwerfallen. Da gibt es die großen Entscheidungen wie Partnerwahl, Studienortwechsel, der neue Beruf, ein Autokauf. Manche fällen ihre Entscheidungen sehr schnell, andere langsam. Dann gibt es die kleinen Entscheidungen, den Briefmarkenkauf, die Restaurantreservierung oder das Abheftsystem für meine Unterlagen. Auch hier entscheiden sich einige schneller als andere. Der Kauf eines Gebrauchtwagens kann zur Qual werden. Farbe, Kilometerstand, Kofferraumvolumen, Beinfreiheit, Stromer oder Benziner. Wir wissen vielleicht nicht alles über das Auto, ob es zum Beispiel mehr in der Werkstatt verbracht hat als auf der Straße. Und dann funken auch noch unsere Gefühle dazwischen. Das eine Auto erscheint mir besonders sicher, weil mein Vater diese Marke fuhr. Mit jenem könnte ich den Nachbarn ja mal eins auswischen, ihn neidisch machen. Wie viel Zeit brauche ich also, um mich zu entscheiden? Und wir werden dabei beeinflusst von Hormonen, Tricks von Verkäufern, der eigenen Herkunft, spontanen Gefühlen. Der portugiesische Arzt Damasio unterzog dem operierten Elliot diverse Tricks und kam zu dem Schluss, dass dieser emotional erkaltet war. Der Neurologe erinnert sich, in den vielen Stunden der Gespräche mit ihm sah ich nie einen Hauch der Emotion. Er ist nie traurig, ungeduldig oder frustriert. Elliot kann sich nicht entscheiden, weil sich alles gleich anfühlt. Gefühlsarmut und Entscheidungsfähigkeit oder Unfähigkeit hängen bei diesem Patienten zusammen. Von der Antike bis ins 20. Jahrhundert war die herrschende Meinung, dass Menschen rational, also vernunftgemäß, entscheiden. Aber das Geheimnis guten Entscheidens besteht darin, beides, Gefühl und Verstand, mitreden zu lassen. Wer Gefühl und Verstand verliert, verliert sich im Dickicht der vielen Möglichkeiten. Sich zu entscheiden ist wie Wurzeln schlagen, so schrieb ein Theologe. Wir wählen eine bestimmte Möglichkeit und bleiben möglichst dabei. Wie das gehen kann, lesen wir im folgenden biblischen Bericht im Johannesevangelium. Am nächsten Tag stand Johannes mit zwei seiner Jünger wieder dort. Gemeint ist Johannes der Täufer. Als Jesus dort vorbeiging, schaute Johannes ihn an und sagte: Seht doch, das ist das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten diese Worte und folgten Jesus. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er sie: Was wollt ihr? Sie antworteten: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er forderte sie auf: Kommt und seht selbst. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte. Sie blieben den ganzen Tag bei ihm. Das geschah etwa um die 10. Stunde. Andreas war einer der beiden Jünger, die Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Er war der Bruder von Simon Petrus. Andreas traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Christus. Er brachte Simon zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, dich wird man Kephas nennen, das heißt übersetzt Petrus und bedeutet Fels. Andreas und der andere Jünger, dessen Namen wir nicht kennen, gehören anscheinend zu den Menschen, die bei Entscheidungen nicht lange fackeln. Denn zumindest bei der Entscheidung, Jesus nachzufolgen, geht es bei ihnen ganz schnell. Sie werden von ihrem Lehrer, Johannes dem Täufer, auf den vorbeigehenden Jesus aufmerksam gemacht. Beiläufig weist er auf den hin, an dem sich die Geschichte des jüdischen Volkes, ja der ganzen Welt, entscheiden wird. Jesus aus Nazareth ist ein Lehrer mit einer neuen Botschaft, jemand, der Wunder tut, der denen nachgeht, die verachtet sind, der mit denen zusammen ist, mit denen keiner zusammen sein will, der Freude verkündet, der von seinem Vater im Himmel erzählt und über das spricht, was uns Menschen von diesem Vater trennt. Jesus, der Sohn Gottes, der erbarmt sich über die, die Reue zeigen, und er ärgert sich über die Hochmütigen. Und wir hören hier ganz undramatisch und eher angedeutet, dass dieser Jesus die Hoffnung ist, auf die Johannes, der Täufer und seine Jünger gewartet haben. Wie viel Zeit braucht man, um sich zu entscheiden? Andreas und sein Jünger oder einer und der andere Jünger entscheiden sich sofort, Jesus zu vertrauen, von ihm zu lernen. Und sie folgen Jesus dann bis zu seinem Tod am Kreuz, erleben seine Auferstehung, und diese beiden Jünger entscheiden sich, wir möchten Jesus gegenüber loyal sein. Und sie erkennen ihn als ihren Herrn und Meister an. Sie folgen ihm, weil sie ihm Vertrauen und Lieb gewonnen haben. Andreas und der andere Jünger finden also zu Jesus, oder anders gesagt, sie beginnen zu glauben. Und dabei ist es spannend zu beobachten, wie das kommt. Was steht ihnen denn zur Verfügung, um sich entscheiden zu können, beziehungsweise was nicht? Von wem oder was wird ihre Entscheidung beeinflusst? Natürlich gibt es immer Dinge, über die wir selbst verfügen, die wir selbst gestalten, beeinflussen, kontrollieren und vorbereiten können. Aber das ist ja nicht immer so. Andreas und der andere Jünger verfügen zum Beispiel über einen Hinweis auf Jesus. Ein Mensch, in diesem Fall Johannes der Täufer, dem sie vertrauen, tut das mit Worten, die für sie Sinn machen. Denn für die Menschen, die eine gewisse Zeit mit Johannes dem Täufer verbracht haben, steht ganz außer Frage, wer oder was zum Beispiel das Lamm Gottes ist, von dem er predigt. Unsere beiden Jünger finden in den Aussagen ihres Freundes ein ganz entscheidendes Puzzleteil. Und auf einmal wird ihnen vieles klar, was vorher durcheinander war, was keinen Sinn ergab. Sie haben Worte aus dem Alten Testament in ihrem Kopf und Herz. Sie erinnern sich an das, was vorhergesagt wurde und versprochen. Da gibt es doch diese Worte, der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird. Es ist vom Lamm Gottes die Rede. Von einem, der wie ein Lamm zum Opfer wird. Und das verstehen die beiden ganz schnell. Ein Opfer, das etwas wieder gut macht, was kaputt gegangen ist. Und dieses Puzzleteil hilft ihnen. Es lässt sie begreifen und verstehen, was vorher so wie eine dunkle Wand vor ihnen war. Dieses Lamm trägt, was ihm auferlegt wird. Dieses Lamm nimmt die Lasten der Menschen stellvertretend auf sich, damit sie entlastet werden. Es ist ein Opfer für uns. Dadurch können wir zu Gott kommen und Gott wird unser Vater. Für Andreas und den anderen Jüngern machen die Worte vom Lamm Gottes also Sinn und sie beschließen, Jesus nachzufolgen. Wenn wir heute Menschen einladen, Jesus kennenzulernen, dann tun wir das ja wahrscheinlich weniger mit den Worten von Johannes dem Täufer, siehe das Lamm Gottes. Aber wir tun es doch genauso wie er. Wir weisen auf den Grund hin, in dem wir verankert sind. Wir deuten mit unseren Fingern auf den Sohn Gottes und sagen, sieh hin, sieh, da ist Jesus. Du wirst geliebt, egal was geschieht. Er weiß über das Bescheid, was in deinem Leben gut und über das, was schlecht läuft. Und Jesus wird auch dann nicht von deiner Seite weichen, wenn alle anderen es tun. Er hilft dir, dich im Dickicht der vielen Angebote und Möglichkeiten zu orientieren. Sieh, da ist Jesus. So haben wir es erlebt und so erleben wir es doch täglich. Wir sollen so von Jesus reden, dass es für Menschen in ihrem Leben Sinn ergibt. Jesus soll dabei als das eine Puzzleteil erkannt werden, das all den anderen Teilen, den schon geordneten und ungeordneten, Sinn verleiht, so schrieb es ein Theologe. Worüber wir verfügen können, ist, dass wir von Jesus öffentlich und frei sprechen. Und zudem liegt es in unserer Hand, so von Jesus zu sprechen, dass es für andere Menschen reizvoll, emotional, erfahrbar, anregend oder sogar irritierend ist. Aber es passt zu ihren Alltagsfragen. So nehmen wir sie mit in die Entscheidung. Wir nehmen die Erwartungen an unsere Gesprächspartner ernst und knüpfen an ihre Hoffnungen an. Und das mag ja in den seltensten Fällen mit den Worten geschehen, siehe, das ist Gottes Lamm. Aber vielleicht mit den Worten, du bist für Jesus kein Verlierer. Wenn du gescheitert bist, ist das nicht das Ende. Du bist nicht allein. Ich möchte dir Mut machen. Lass dich bitte nicht zu sehr von deiner Arbeit versklaven und lass dir nicht so viele Aufgaben aufbinden. Solche Gespräche können überall stattfinden, aber natürlich auch in den Gemeinden und Kirchen. Gott hat sie uns geschenkt, damit Menschen auch hier von Jesus Christus hören und ihm begegnen können. Gemeinde sind unter anderem auch Orte, an denen sie versuchsweise nachfolgen können. Du hast die Möglichkeit, einmal einen Hauskreis oder einen Gebetskreis zu besuchen. Du kannst dabei sein und sehen, wie die Teilnehmer dort miteinander umgehen. Du kannst der Musik zuhören, mit anderen reden, Fragen stellen. Durch die Predigten kann man herausgefordert werden, ermutigt, gestärkt, aber auch provoziert. Und dabei gibt es eben solche, die sich schnell entscheiden können, Jesus nachzufolgen. Andere wiederum entscheiden sich langsam. Und daneben gibt es leider auch Menschen, die genau wissen, wie sie sich entscheiden müssten, aber sie schieben es auf die lange Bank. Auf dem Weg zum Glauben gibt es also etwas, das wir tun können, was für uns verfügbar ist. Aber es gibt auch etwas, das wir nicht tun können. Es steht uns nicht zur Verfügung. Denn den entscheidenden Schritt, der zur Begegnung mit Andreas und dem anderen Jünger führt, den geht Jesus selbst. Er dreht sich um, er zeigt sich, er geht auf sie zu und spricht sie an. Er klopft sozusagen persönlich bei ihnen an. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Jünger ihm nachfolgen. Jesus schaut sie an, lädt beide ein, bei ihm zu bleiben. Er ist der, der gibt. Und in diesem Schritt wird der Glaube geheimnisvoll von Gottes Geist geschenkt. Dem einen geht ein Licht auf, für den anderen löst sich ein Knoten. Der Nächste empfindet einen ganz tiefen Trost. Für wieder andere werden die inneren Stimmen der Anklage plötzlich leiser und verschwinden ganz. Und so kann es sich anfühlen, wenn Jesus dir begegnet. Wie viel Zeit man dafür braucht, um sich zu entscheiden, ihm nachzufolgen, kann ich dir nicht sagen. Für die einen geht es schnell, für die anderen langsam und manche wollen es einfach nicht. Aber eins ist auch wichtig, ich kann mich nicht einfach für den Glauben entscheiden, so wie ich mich für den Kauf einer Hose oder eines neuen Sofas entscheide. Ich kann nicht sagen, ab heute beginne ich zu glauben. Das bedeutet nicht, dass unser menschlicher Wille ausgeschaltet ist und wir zu Handpuppen werden. Nein, vielmehr bewirkt Gottes Geist das Wollen in uns. Er spricht uns an, er lädt uns ein, auf Jesus zu vertrauen. Er malt uns sozusagen Jesus vor Augen. Und das ist wichtig, Gott sei Dank. Er lässt uns die Freiheit, uns für oder gegen die Nachfolge zu entscheiden. Es wäre schlimm, wenn unser Glaube von uns selbst abhängig wäre. Es wäre schlimm, wenn unser Glaube davon abhängig wäre, wie wir uns entscheiden, was wir gerade fühlen und vor dem, was wir verstehen. Dann wäre unser Glaube, unser Glaubensleben eine U-Bahnfahrt. Hier steige ich aus, weil ich nichts mehr verstehe. Am nächsten Haltepunkt steige ich wieder ein, weil es mir mein Gefühl sagt. Zwei Stationen weiter bin ich wieder draußen, weil etwas anderes nicht geklappt hat. Es gibt zwei Fallen, in die wir nicht hereintappen sollten. Zum einen sollten wir uns nicht über jene wundern, die schon so oft von Jesus gehört haben und ihm einfach nicht nachfolgen. Nach meinem biblischen Verständnis liegt es daran, dass sie sich nicht entscheiden möchten oder eine bewusste Entscheidung gegen Gott getroffen haben. Vielleicht haben sie schlechte Erfahrungen gemacht in einer Gemeinde mit den Christen oder sie wollen selbst über ihr Leben bestimmen und finden den Glauben an Christus zu einengend. Sie haben sich bewusst dagegen entschieden. Sie möchten nicht und das haben wir zu respektieren. Und dennoch würde ich im Geheimen niemals aufhören, für sie zu beten. Zum anderen dürfen wir nicht denken, es ist egal, ob wir auf Jesus hinweisen oder nicht, ob wir von unseren Erfahrungen berichten oder nicht. Es ist gut und wichtig, dass wir es tun, weil Jesus den Menschen begegnen möchte. Wir sind seine Mitarbeiter. Und mit Hilfe seines Heiligen Geistes können und dürfen wir von Jesus predigen und erzählen. Und als Christ ist das manchmal frustrierend und ernüchternd. Es ist frustrierend, weil ich nicht verstehe, warum die eine Jesus hereinlässt und der andere sich dagegen entschieden hat oder nicht in die Puschen kommt. Es ist genauso ernüchternd, wenn mir Menschen, die Jesus nachfolgen, sagen, dass sie nicht wegen, sondern trotz meiner Erklärungen angefangen haben, sich für Jesus zu interessieren. All das ändert aber nichts an unserem Auftrag. Als Christinnen und Christen sind wir von Jesus beauftragt, von ihm zu erzählen. Wir können also beeinflussen, wann und wo und wie Gottes Wort unter die Leute kommt, für Andreasse und andere. Der Heilige Geist aber macht das Wort in ihnen lebendig. Und wer sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen, kann dann erfahren, was Glaube bewirkt und wie er verändert. Für die einen, wie für Andreas und den anderen Jüngern, ist der Beginn des Glaubens so entscheidend, dass sogar Datum und Uhrzeit der Begegnung mit Jesus angeführt werden. Für andere ist der Beginn weniger aufregend, aber nicht weniger wichtig. Aber man könnte vielleicht sagen, müssen wir die Gunst des Momentes nutzen? Dadurch könnte man durch den Predigttext drauf kommen, dass Andreas gezielt später auf Simon zugegangen ist, um seinen Bruder mit einem großen missionarischen Eifer für die neue Sache zu gewinnen. Aber wenn wir genauer auf die Wortwahl achten, entdecken wir ein Wort, das uns zu denken gibt. Andreas spricht ganz einfach mit seinem Bruder Simon. Er erzählt, dass er den Retter Israels und der ganzen Welt, den Retter seines Lebens gefunden hat. Er spricht von Jesus. Dieses Sprechen klingt im griechischen Urtext nüchtern. Es klingt nach einer gewissen Absichtslosigkeit. Er ist dabei völlig entspannt, denn er ist sich sicher, dass ich Jesus gefunden habe. Das ist für mich ein Geschenk. Gott hat durch seinen Heiligen Geist zu mir gesprochen. Und so kehrt Andreas in sein altes Leben zurück und lebt es weiter. Aber nicht, ohne es neu auf dem Hintergrund dessen, was er durch Jesus gehört, gespürt und verstanden hat, neu zu sortieren, neu zu ordnen. Und bei all dem stößt er auf Simon. Und er bemerkt mit großer Freude, der Geist Gottes hat ja bei Simon schon angeklopft. Der konnte mit ihm sprechen und ihn in die Nachfolge einladen. Andreas musste seinen Bruder nicht überreden, als wollte er ihn für den Kauf eines bestimmten Esels oder Kamels gewinnen. Der Heilige Geist hat Simon quasi schon vorbereitet. Für Andreas und den anderen Jüngern ging es also ziemlich schnell, Jesus nachzufolgen. Für andere langsamer. Verstand und Gefühl sind dabei beide wichtig und notwendig. Wann Jesus sich zu uns umdreht und uns anspricht, haben wir nicht in der Hand. Für uns und für andere nicht. Wir können etwas dazu beitragen, Menschen einladen, sie auf ihn hinweisen. Und wenn Jesus sich dann umdreht und der oder die ein Ja zu seinen Worten findet, dann beginnt der Glaube. Gottes Geist tut etwas Geheimnisvolles in den Herzen der Menschen. Und wir können es Andreas nachmachen und anderen fröhlich und gelassen erzählen, wer uns begegnet ist, wer unser Leben prägt und wer der Mittelpunkt in unserem Leben geworden ist und was er in uns vollbracht hat. Dabei ist es wichtig, was unsere Aufgabe ist und was wir nicht in der Hand haben. Es bleibt, wie gesagt, oft genug verborgen, warum die einen beginnen, Jesus nachzufolgen und die anderen tun das nicht. Nicht verborgen ist uns aber, dass Menschen beginnen, Jesus nachzufolgen. Und zu einem Leben mit Jesus wollen und sollen wir mit Herz und Verstand einladen. Würdig, das